Wir hören viele Fragen im Leben, nicht wahr? Ich habe gerade eben eine Frage gestellt. Kinder stellen viele Fragen, Kunden stellen viele Fragen, dein Chef stellt viele Fragen und die Pastoren der Gemeinde stellen viele Fragen. Und wir wissen, dass viele Fragen nicht besonders bedeutsam sind, nicht wahr? Möchtest du Streusel mit deiner Kugel Eis? So eine Frage hören wir und wir denken, naja, mit oder ohne ist kein Problem. Cola Fanta Sprite ist auch kein Ding oder auch Pommes Rot-Weiß. Aber ich muss aufpassen, weil vielleicht habe ich die heilige Kuh hier getroffen mit Pommes Rot-Weiß. Einige Fragen aber sind ziemlich wichtig. Zum Beispiel, werden wir diese Woche zum Hauskreis gehen? Hat ein bisschen mehr Gewicht als einfach Streusel oder nicht? Oder vielleicht hörst du die Frage, könntest du in deinem Dienst hier in der Gemeinde dienen? Oder vielleicht der Chef bei der Arbeit fragt, kannst du dieses Projekt leiten? Einige Fragen sind ein bisschen heftiger oder haben mehr Bedeutung. Und dann einige Fragen im Leben sind super wichtig, nicht wahr? Und wir denken alle in diesem Moment an diese Frage, willst du mich heiraten? Eine Frage, die riesig ist und hat viele Bedeutung. Man kann aber sagen, dass eine Frage im Leben die wichtigste Frage deines Lebens ist. Und die Frage ist keine Überraschung für die, die mit uns durch Markus Evangelium studieren. Wir haben schon diese Frage gehört, wir haben schon diese Frage gestellt und wir werden weiterhin heute die wichtigste Frage des Lebens stellen. Für wen haltest du Jesus? Für wen haltest du Jesus? Wie antwortest du diese Frage? Wer ist Jesus in deinem Leben, in deinen Gedanken, in deinem Herzen? Für wen haltest du Jesus? Die wichtigste Frage des Lebens. Und heute werden wir weiter in Markus studieren. Markus Kapitel 8, Verse 27 bis 30 werden wir heute Morgen anschauen. Diese Stelle ist nicht besonders groß, aber wir sehen eine Wahrheit, die super wichtig ist. Und wann unserem Text heute Morgen, wann dieser kleinen Abschnitt in Markus 8, 27 bis 30, möchte ich zwei Erwartungen bezüglich einer maßgeblichen Frage nennen, um uns zu ermutigen, richtig mit dieser Frage umzugehen. Wir haben diesen kleinen Text heute in Markus Evangelium. Und von unserem Text heute möchte ich zwei Erwartungen nennen. Nur zwei Erwartungen, nicht viel heute Morgen in dieser Predigt. Zwei Erwartungen nennen bezüglich einer maßgeblichen Frage, eine Frage, die sehr riesig ist, um uns zu ermutigen, richtig mit dieser Frage umzugehen. Und lasst uns den Text anschauen, Markus 8, Verse 27 bis 30. Ich werde den Text vorlesen. Und Jesus ging samt seinen Jüngern hinaus in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Und auf dem Weg fragte er seine Jüngern und sprach zu ihnen, für wen halten mich die Leute? Und sie antworteten, für Johannes den Täufer und anderen für Elia, andere aber einen der Propheten. Und er sprach zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und da antwortete Petrus und sprach zu ihm, du bist der Christus. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, du bist der Christus. Und er gebot ihnen ernstlich, dass sie niemand von ihm sagen sollten. Und hier in unserem Text beginnen wir mindestens in der deutschen Übersetzung mit dem Wort und. Und Markus nutzt hier, oder was wir im Text sehen, das Wort und zeigt uns oft, dass etwas Neues passiert oder dass wir von einem Thema zum nächsten Thema gehen. Und das sehen wir hier. Und Jesus. Wir reden ständig über Jesus. Wir haben Jesus vom Anfang an angeschaut. Erinnert ihr euch? Markus 1, Anfang des Evangeliums Jesus Christi. Wir werden einfach Jesus anschauen und anschauen und anschauen. Und hier in diesem Kontext ist er auf dem Weg nach einem Ort, der heißt Caesarea Philippi. Und er ging samt seinen Jüngern hinaus. Die sind alle zusammen hinaus in die Dörfer bei diesem Ort Caesarea Philippi. Die sind nördlich gegangen von Galiläa, und das ist uns hilfreich zu verstehen, weil wir schon gesehen haben in den letzten drei Predigten mindestens, dass sie nördlich waren im Land Israel. Und da oben, besonders als sie ein bisschen nördlicher gehen vom See Galiläa, haben sie viel Kontakt mit Heiden. Die waren nicht die Juden in dieser Umgebung, sondern die einfach Heiden waren. Und in diesem Kontext, was sehr passend ist zu dieser Frage, die wir anschauen werden, waren sie in einer Umgebung, wo viele einfach Gott nicht gefolgt haben. In dieser Umgebung haben die Leute viele Götzen gehabt. Und als sie auf dem Weg waren, hat Jesus eine wichtige Frage gestellt. Nicht die wichtigste Frage, die wir anschauen werden und die ihr alle kennt, aber eine wichtige Frage. Er hat diese Frage gestellt: Für wen halten mich die Leute? Zuerst hat Jesus nicht angefangen mit den Jüngern. Er hat einen größeren Kreis gemalt und er hat gesagt: Hey, ihr seid mit mir seit 2,5 Jahren. Ihr habt viele Wunder gesehen. Ihr habt viel gelehrt oder gehört von mir, was ich gelehrt habe. Ihr habt gelernt. Und nun, Was sagen die Menschen rumherum, nachdem sie auch etwas gesehen haben? Was sagen sie? Und einige haben Meinungen gehabt in dieser Umgebung. Sie antwortete hier in Vers 28, für Johannes den Täufer und anderen für Elia, anderen aber für einen der Propheten. Wir haben hier in unserem Text drei Optionen. Die erste Option, Johannes der Täufer. Das haben wir auch schon gesehen in Markus' Evangelium. Erinnert ihr euch? Und ich verstehe auch, wir haben viele Wiederholungen in den Predigten, aber in Markus Kapitel 6, Vers 14, haben wir auch gehört von König Herodes, dass er gedacht hat, dass Jesus Johannes der Täufer war. Und in Vers 16 von Markus 4 lesen wir: Und der König Herodes hörte das, denn sein Name, das heißt Jesus, wurde bekannt. Jesus hat viele Wunder getan, er hat viel Autorität gezeigt oder Vollmacht sogar gezeigt. Und er sprach, der König Herodes: Johannes der Täufer ist aus den Toten auferstanden, darum wirken auch die Wunderkräfte in ihm. Viele haben Jesus angeschaut, viele haben gesehen, was er getan hat, um Dämonen auszutreiben, um die Kranken zu heilen und auch, was wir im Kontext gesehen haben, dass er einfach Essen vermehrt hat und von nichts eigentlich, oder dass er diese wunderbare Sache getan hat, indem er Essen vermehren kann, was auch nicht natürlich ist. Wir haben versucht auch zu Hause, es funktioniert nicht gut. Option 1, Johannes der Täufer. Option 2, was wir im Text hier sehen, ist Elia. Und das kommt eigentlich vom Alten Testament, wenn wir Malachi 3, 23 aufschlagen. Es ist nicht besonders nötig, dahin zu blättern momentan. Ich werde einfach den Text vorlesen im Alten Testament. Und ganz am Ende des Alten Testaments lesen wir: Siehe von Gott, diese Worte, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und die Juden haben diese Vorstellung, diese Erwartung gehabt, dass eines Tages Gott zurück oder dass der Tag des Herrn kommen wird. Und hier im Kontext sehen wir auch, dass der Tag ziemlich schwer sein wird. Aber die haben diese Erwartung gehabt, bevor der Tag kommt, dann wird auch Elia kommen. Und einige haben gedacht: Hey, hier ist etwas Wunderbares, etwas, das nicht normal ist. Vielleicht ist der Jesus, vielleicht ist er eigentlich Elia, der kommen soll. Und die dritte Option, die Mark hier für uns aufgeschrieben hat, ist, dass Jesus einfach einen der Propheten ist. Und wenn wir Matthäus lesen, einige haben sogar genannt, oder Jesus als Jeremia genannt. Und es gibt auch einige Gedanken, vielleicht ein Prophet vom Alten Testament nach 400 Jahren, wo wir nichts von Gott gehört haben, vielleicht ein Prophet ist wieder aufgetaucht oder hierher gekommen, um das Wort Gottes zu verkündigen. Was auch immer wir sagen können zu den drei Optionen, die wir in diesem Text gesehen haben, was hier klar geworden ist, ist, dass etwas ihnen damals nicht klar war. Die haben keine theologische Klarheit gehabt, sondern in diesem Moment haben sie theologische Verwirrung. Und wenn ich diesen Text anschaue in Markus 8, dann denke ich daran, dass theologische Verwirrung oder Verwirrungen immer da sein werden. Und das bringt uns zu unserer ersten Erwartung bezüglich einer maßgeblichen Frage heute Morgen. Du solltest theologische Verwirrung erwarten. Wenn wir diesen Text anschauen und sehen, dass sogar als Jesus oder während Jesus da war, Jesus, der Messias, Jesus, Gott, hat vor ihnen gepredigt mit Vollmacht. Er hat Wunder getan und die haben auch nicht erkannt, wer eigentlich Jesus ist. Viele haben ihn angeschaut, aber es war ihnen nicht klar, wer Jesus ist. Wenn es so passieren kann, dass sogar wenn Jesus sich selbst verkündigt und Menschen nicht verstehen, dann sollen wir auch heute erwarten, dass in der Welt, ich meine nicht unbedingt zwischen uns in der Gemeinde, aber allgemein in der Welt, werden wir theologische Verwirrung sehen. Es wird Menschen geben, immer, die das Evangelium hören. Es wird immer Menschen geben, die vielleicht auch die Bibel lesen, aber nicht richtig erkennen, wer Jesus ist. Es wird so sein. Und wie oft haben wir schon in Markus Evangelium gesehen, dass Menschen Jesus nicht verstanden haben. Markus 3, Vers 22. Und die Schriftgelehrten, was auch interessant ist für dieses Gespräch, ich verstehe auch, die Schriftgelehrten, die waren die, die eigentlich die Bibel damals gelesen haben. Und die sollten vor allem verstehen, wer Jesus ist. Aber die Schriftgelehrten, die von Jerusalem herabgekommen waren, sprachen, er hat den Beelzebub, denn durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Und wir verstehen auch, dass sie so ein Herz gehabt haben, das gegen Jesus war, damals in diesem Kontext. Aber auch die Schriftgelehrten sollten zu diesem Punkt in der Geschichte der Welt erkennen, der Messias ist gekommen. Oder auch später im Neuen Testament. In Apostelgeschichte sehen wir, dass Leute nicht an Jesus glauben, natürlich. In Apostelgeschichte 4, Vers 1. Während sie aber zum Volk redeten, kamen die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzäer auf sie. Und sie waren aufgebracht darüber, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigen. Auch in diesem Kontext, die Leiter damals des Judentums, die waren einfach aufgeregt. Die haben Jesus gehört, die haben auch das Evangelium gehört und sie waren total gegen Jesus. Es wird so passieren, auch in unserem Leben, dass Menschen, die das Evangelium hören, nicht alle sofort verstehen werden. Wir sollen erwarten, dass in unserer Welt, dass wir theologische Verwirrungen sehen werden. Ich wünsche, dass das Leben aber anders war oder wäre. Ich wünsche auch, dass hier in der Ecksteingemeinde, dass wir einfach draußen gehen könnten am Sonntagnachmittag, natürlich nach den Snacks hier in der Gemeinde, und dass wir einfach mit Menschen reden können, das Evangelium verkündigen und alle sagen würden, ach, ich sehe und ich verstehe, wer Jesus ist. Ich verstehe, dass er der Messias ist und ich verstehe, dass ich ihm folgen muss. Das wünschen wir gern. Aber leider in dieser 1. Mose 3 Welt, die gefallen ist, es passiert einfach nicht in dieser Weise, nicht momentan. Natürlich erwarten wir einen Tag, nicht wahr, wo Jesus zurückkommt und wo jede Person beugen wird und Jesus als Herrn nennen wird. Aber in dieser Zeiten, die wir leben, es passiert nicht in dieser Weise. Und wisst ihr was? Dass wir theologische Verwirrungen haben in unserer Welt. Und in diesem Leben ist eigentlich eine Strategie Satans. Ich verstehe, dass es ein bisschen warm ist momentan. Und wir haben nichts eigentlich aufgeschlagen, außer Markus 8. Könnt ihr bitte 2. Korinther 4 aufschlagen? Und dann hier werden wir 2 Verse anschauen, die uns zeigen, dass theologische Verwirrung ein Teil Satans Strategie gegen Gott ist. 2. Korinther 4, 3 und 4. Und diese Bibelstelle ist eine super schöne Bibelstelle. Es gibt so viel, das Paulus hier schreibt. Eigentlich ab 2. Korinther 3, 7 hat er einen großen Punkt zu lehren, aber wir sehen nur einen kleinen Teil hier in den zwei Versen. 2. Korinther 4, Verse 3 und 4. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Erstaunlich, was wir hier in dieser Bibelstelle lesen. Durch das Evangelium schauen wir Jesus an. Nicht nur werden wir Jesus anschauen durch das Evangelium, sondern durch das Evangelium werden wir die Herrlichkeit Gottes anschauen. Durch das Evangelium. Einfach die einfachen Wahrheiten des Evangeliums zeigen uns, wie herrlich Jesus ist. Und wenn wir diese Botschaft verkündigen, dann sehen wir auch in dieser Welt, dass einige einfach blind sind. Die sind unfähig, diese Herrlichkeit zu sehen. Weil wir hier gerade eben gelesen haben. So ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen, bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Ich wünsche, dass es anderes wäre in unserer Welt momentan. Aber ich habe diese Welt nicht geschaffen und es passiert so in dieser Weise. Deshalb habe ich gesagt, als eine Erwartung, die wir haben müssen für dieses Leben, es wird einfach theologische Verwirrungen geben. Es wird passieren in unserem Leben. Wir müssen erwarten, dass geistliche, theologische, biblische Verwirrungen geben werden. Aber das Problem, und ich möchte ganz klar und deutlich sagen, das Problem liegt aber nicht bei Gott. Gott hat kein Problem. Und das Wort Gottes, das Problem liegt auch nicht beim Wort Gottes. Eigentlich, wenn wir die Bibel verstehen und auch was die Bibel über sich selbst sagt, zum Beispiel in Psalm 119, Vers 105, dein Wort ist meines Fußes Leucht und ein Licht auf meinem Weg. Es gibt kein Problem mit der Schrift. Die Schrift ist heilig. Die Schrift, die Bibel, die wir haben, ist das Wort Gottes. Und wir brauchen das Wort Gottes als ein Licht auf unserem Weg. Sonst werden wir keine Ahnung haben, was Gott von uns erwartet. Sonst werden wir keine Ahnung haben, wer Jesus eigentlich ist. Nur durch die Bibel. Das Problem liegt nicht bei Gott, das Problem liegt nicht beim Bibel, sondern bei uns. Als sündiger Menschen, die einfach kämpfen, richtig zu verstehen. Wir kennen Gott nicht so gut, wie wir möchten. Und für viele, die in der Welt sind, die haben Gott einfach noch nicht kennengelernt. Die kennen ihn nicht. Was können wir dann tun? Wenn ich so einen Satz sage, wie ich habe ein paar Erwartungen, die ich mitteilen möchte heute Morgen, um euch zu ermutigen, und dann gebe ich so eine Erwartung, die vielleicht ein bisschen enttäuschend ist, wie gehen wir damit um, wenn wir verstehen, dass theologische Verwirrung einfach in unserem Leben da sein wird, dann wie gehen wir damit um? Ich habe vielleicht drei kurze Hinweise, nur zwei Erwartungen heute Morgen, aber unter dieser ersten Erwartung, dann habe ich drei einfache Hinweise, die kennen wir alle, aber die Erinnerung ist uns super hilfreich. Zuerst, was können wir tun, wenn wir verstehen, dass theologische Verwirrungen einfach da sind? Kenne du zuerst die Wahrheit. Wir sollen daran streben oder danach streben, die Wahrheit zu verstehen von der Schrift. Und wir werden nie aufhören, diesen Lauf zu laufen. In Sprüche 4, ich verstehe auch, dass wir 2. Korinther aufgeschlagen haben, könnt ihr bitte Sprüche 4 aufschlagen. Und dann werden wir im Alten Testament eine ganz einfache Wahrheit sehen, die uns so ermutigend ist, wenn wir verstehen, dass wir in diesem Leben Verwirrungen sehen werden. Sprüche 4, Abvers 5. Im Alten Testament, Gott hat viele Weisheit gegeben, besonders in diesem Buch, nicht wahr? Und wir möchten einfach ein bisschen Weisheit bekommen heute Morgen. Und Sprüche 4, Abvers 5. Wir lesen, er wirbt Weisheit, er wirbt Verständnis. Vergiss sie nicht und weiche nicht ab von den Reden meines Mundes. Verlass du sie nicht. So wird sie dich bewahren. Liebe du sie, so wird sie dich behüten. Der Anfang der Weisheit ist, erwirb Weisheit. Und um allen deinen Erwerb, erwirb Verstand. Halte sie hoch, so wird sie dich erhören. Sie wird dich ehren, wenn du sie umfängst. Sie wird deinen Haupt einen lieblichen Kranz verleihen. Eine prächtige Krone wird sie dir reichen. Ganz klar und deutlich, was erwartet Gott von uns hier vom Alten Testament, vom Buch Sprüche, wenn wir verstehen, dass theologische Verwirrungen geben werden. Gott möchte, dass wir Weisheit erwerben. Gott möchte, dass wir danach streben, nicht, dass wir super gechillt sind. Wir sagen, ja, yeah, ich habe so eine Andacht gelesen heute Morgen. Ich habe nichts gegen Andachten. Solche Bücher sind uns hilfreich, aber wir müssen daran streben, die Wahrheit von der Schrift zu verstehen. Lasst uns die Bibel gut kennenlernen. Lasst uns danach jagen. Oder auch in Sprüche 23, Vers 23. Sprüche 23, Vers 23. Lesen wir auch oder sehen wir hier, wie wichtig das Streben nach Wahrheit und nach Weisheit ist. Wir lesen hier in Sprüche 23, kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Weisheit und Unterweisung und Einsicht. Wir haben ein paar Mal hier in der Eckstein-Gemeinde über meinen VW T5-Bus gesprochen. Und nachdem wir den T5 gekauft haben, habe ich von den Mechanikern gehört, T4 nie verkaufen, T5 nie kaufen. So eine Lektion wünsche ich, dass ich diese Lektion bevor dem Kaufen gelernt habe. Und Gott hat hier gesagt, hey, wisst ihr was? Wenn ihr Geld habt auszugeben und etwas Schönes kaufen möchtet, dann denkt nicht an Autos, Häuser, Boote sogar oder was auch immer Schönes wir kaufen könnten, sogar wenn wir Wasser nebenbei haben. Gott hat gesagt, in der ersten Linie, kaufe Wahrheit. Und verkaufe sie nicht. Weisheit und Unterweisung und Einsicht. So eine Richtung brauchen wir in unserem Leben, besonders wenn wir Markus 8 lesen. Und wir stehen, dass sogar, wenn Jesus da war oder während er da auf dieser Welt war, als Menschen ihn angeschaut haben, als Menschen ihn gehört haben, dass sie immer noch nicht verstanden haben, wer Jesus ist, dann sollen wir auch so eine Erwartung für uns haben. Verwirrung ist da draußen und ich muss einfach die Wahrheit lernen von der Schrift. Ich muss die Bibel sehr gut kennenlernen. Zweitens, ich habe gesagt, ein paar Hinweise für diesen Punkt. Zweitens, verkündige die Wahrheit, um Menschen zu Jesus zu bringen. Zuerst, wenn wir verstehen, dass Verwirrung da ist, dann müssen wir die Wahrheit kennenlernen. Wir müssen die Bibel gut verstehen. Und dann zweitens müssen wir auch Menschen helfen, diese Wahrheit zu sehen. Und das müssen wir natürlich in einer geistlichen Weise tun. Wir können nicht herumlaufen, ohne dass wir die Frucht des Geistes auch besitzen. Aber ganz klar und deutlich, was wir auch hier in der Eckstein-Gemeinde so oft verkündigt haben von Matthäus 28, Vers 20, wir sollen sie lehren, alles zu halten, was Jesus uns befohlen hat. Wir haben einen Auftrag, die Wahrheit zu geben. Oder was auch wir ein paar Mal angeschaut haben, hier in der Eckstein-Gemeinde, ist Epheser 4, ab Vers 11. Könnt ihr Epheser 4 aufschlagen? Wir sind immer noch unter diesem Punkt, dass wir eine Erwartung haben, dass Verwirrung in unserem Leben oder in dieser Welt da ist. Leute werden kämpfen, Jesus richtig zu verstehen oder Jesus richtig kennenzulernen. Wenn wir verstehen, dass es so schwer ist für viele, dann müssen wir die Weisheit haben. Wir müssen klar verstehen, was die Bibel gesagt hat. Und dann, wenn wir verstehen, was die Bibel sagt, dann sollen wir auch Menschen helfen mit dieser Weisheit. Epheser 4, ab Vers 11, 11 und 12 haben wir oft in der Eckstein-Gemeinde gelesen. Gott hat gesagt, dass er etliche als Apostel gegeben hat, etliche als Propheten, als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligung für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir, und hier sind einige super hilfreiche Punkte für diese Lektion heute Morgen, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Die Idee hier hinter ist auch, dass sogar wenn wir Jesus richtig oder wenn wir Jesus kennenlernen, wenn wir zum Glauben kommen, das bedeutet nicht, dass wir reif sind. Das bedeutet nicht, dass wir alles verstanden haben, was wir verstehen sollten. Und Paulus hat hier geschrieben, hey, Gott hat eine Struktur in der Gemeinde erstellt. Gott hat die Gemeinde so strukturiert, damit wir einander helfen können, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetriebenen von jedem Wind der Lehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Habe ich gerade eben nicht gesagt, dass wir in unserer Welt immer theologische Verwirrung sehen werden? Das hat Paulus hier auch geschrieben. Wir haben die Gemeinde. Wir haben eine Gelegenheit, das Wort Gottes kennenzulernen, die Bibel gut kennenzulernen. Und wenn wir die Bibel gut kennenlernen, diese Weisheit haben, dann müssen wir diese Weisheit oder diese Wahrheit und Weisheit weitergeben, um Menschen zu helfen, reif oder zur Reife in Christus zu wachsen. Nicht, dass wir hin und her geworfen sind, hier, was wir im Kontext gelesen haben, aber sondern, laut Vers 15 von Epheser 4, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in alle Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Und hier kommen wir zurück zu Jesus Christus. Diese Hauptfrage, die wir für das Leben haben, einige Menschen in dieser Welt werden einfach kämpfen, Jesus zu verstehen. Lasst uns ihnen helfen, indem wir die Wahrheit verkündigen. Und drittens würde ich sagen, hier ist der dritte Hinweis für diesen Punkt, sei einfach standhaft in diesem Dienst. Lass die Enttäuschungen und die Enttäuschungen dich nicht ablenken oder zerstören. Und wir verstehen auch ganz praktisch hier in der Gemeinde, auch bei der Bibelschule, überall. Wir verstehen, wie schwer es ist, wenn wir etwas in der Bibel sehen. Und wir versuchen auch, diese Wahrheit zu verkündigen, diese Wahrheit weiterzugeben. Und wir sehen, dass Menschen einfach nicht verstehen. Und nicht nur Menschen, sondern Freunde auch. Wir sehen, dass sie nicht verstehen. Dann würde ich auch sagen, in diesem Dienst, den wir haben, lasst uns nicht die Enttäuschung uns ablenken oder zerstören. Jesus hat gesagt in Johannes 16, Vers 33, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Es ist so in dieser Welt. Aber lasst uns nicht abgelenkt werden. Lasst uns nicht aufhören, die Wahrheit zu verkündigen, mit Menschen zu reden, mit Freunden zu reden, in einem Geistersanftmut einfach die Bibel zu erklären. Lasst uns nicht aufhören, weil wir in unserer Welt Verwirrung sehen. Lasst uns nicht sagen, ach, na ja, es ist nicht für mich, dieser Dienst ist einfach zu schwer oder ich bin nicht fähig, die Wahrheit zu geben. Nein, lasst uns nicht aufhören, lasst uns standhaft sein in diesem Dienst. Lasst uns nicht aufhören. Jesus hat hier auch gesagt in Johannes 16, 33, nicht nur, dass wir in dieser Welt Bedrängnisse haben werden, Er hat auch geschrieben, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Es ist so eine Ermutigung, sogar wenn wir verstehen, dass es theologische, geistliche, biblische Verwirrung in dieser Welt geben werde oder wird. Wir können Jesus vertrauen. Er hat die Welt überwunden und wir haben Vertrauen zu ihm. Lasst uns zurück zu unserem Text gehen, nachdem wir einfach von diesen paar Versen gesehen haben, dass wir in dieser Welt Verwirrung sehen werden. Aber wieder in Markus 8 haben wir noch einen Punkt anzuschauen. Im Text in Vers 29 von Markus 8 lesen wir, und er sprach zu ihnen. Jesus hat zu ihnen gesprochen. Jesus ist nun dran in diesem Gespräch. Die Jungen haben gesagt, hier sind ein paar Ideen, Option 1, 2 und 3. Aber Jesus hat gesagt, okay, lasst uns nicht nur über Menschen reden, die rumherum sind. Lasst uns hier fokussieren auf euch. Und er stellt eine wichtige Frage. Und wir sollen aber uns erinnern, dass die Jungen mit Jesus schon 2,5 Jahre mit Jesus waren. Und dann nun, nach dieser langen Zeit der Jüngerschaft, stellt Jesus diese wichtige oder diese wichtigste Frage. Er hat im Text hier in Vers 29, er sprach zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Diese Frage ist nicht nur eine allgemeine Frage über andere Menschen, sondern eine Frage, die sehr persönlich ist. Wen haltet ihr mich? Für wen haltet ihr mich? Und dann natürlich, hier lesen wir von Petrus, nur 4 Worte, die wir hier mindestens in der Schlachter 2000-Übersetzung haben, da antwortete Petrus und sprach zu ihm, du bist der Christus. Und wir freuen uns sehr, dass Petrus die richtige Antwort gegeben hat. Und wir als Christen, die schon die Bibel durchgelesen haben, wir verstehen, dass er auch die richtige Antwort gegeben hat. Und dann können wir auch uns fragen, okay, Christus, was bedeutet es, dass Petrus Jesus als Christus genannt hat? Das heißt, dass Christus der Gesalbte ist. Der Gesalbte ist. Im Alten Testament, sie haben einen Priester ausgewählt und sie haben ihn gesalbt, einfach mit Öl. Die haben gezeigt, hier ist der Mann. Oder auch, wenn sie einen König ausgewählt haben, dann haben sie ihn auch gesalbt mit Öl. Und mit einer besonderen Bedeutung hier in unserem Text, wir sehen, dass Jesus der Messias ist. Das haben wir vom Anfang an in Markus' Evangelium gepredigt. Durch Markus 1 sehen wir, dass Jesus ist Gott zur Welt. Wir sind zurückgegangen zu Jesaja 40, Jesaja 40,9, haben wir diese wunderbare Bibelstelle gesehen, wo Gott zur Welt gekommen ist. Und Jesus ist der Gesalbte, Jesus ist der Messias, Jesus ist Gott zur Welt gekommen. Und er ist der Einzige, der Menschen retten kann. Das ist ganz klar und deutlich durch die Evangelien. Jesus ist der Einzige, der Menschen retten kann. Das können wir auch sehen in 1. Mose 3, 15, sogar ganz früh in der Geschichte. Gott hat verkündigt, dass er, der Messias, eines Tages wird den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stecken. Oder auch, was wir in Markus 1, 21 lesen, nachdem Jesus geboren war, lesen wir, dass sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Jesus ist der Einzige als Messias, der retten kann. Hier ist, was wir in einem Wort sehen von Petrus. Und die Geschichte ist ein bisschen länger. Die Geschichte werden wir auch anschauen, als wir durch Markus studieren. Aber ich möchte zurück zu dieser persönlichen Frage kommen. Jesus hat gefragt, wen haltet ihr? Sehr persönlich, nicht nur die Menschen, die überall sind, aber was denkst du? Und das ist auch uns sehr hilfreich, weil es führt uns zur zweiten Erwartung heute Morgen. Du musst erwarten, dass theologische Klarheit nötig ist. Wir haben gesagt, in der Welt werden wir einfach Verwirrung sehen. Aber wenn Jesus diese Frage stellt, oder wenn wir die Frage so stellen, wen haltest du? Für wen haltest du, Jesus? Dann müssen wir verstehen, dass theologische Klarheit besonders mit dieser Frage nötig ist. Zum Beispiel, wir können nicht zu den jungen Leuten hier in der Gemeinde sagen, wisst ihr was? Es reicht aus, dass deine Eltern Jesus kennen. Das wird nicht funktionieren. Der Glaube deinen Eltern reicht für dich nicht aus. Sogar wenn wir denken, aber kennst du meine Eltern? Die sind besonders geistlich. Die haben viel Glauben, aber immer noch, der Glaube deinen Eltern reicht für dich nicht aus. Die Frage an dich ist, für wen haltest du Jesus? Es reicht nicht aus, dass du zum Gottesdienst kommst oder dass du in der Gemeinde bist oder dass du in der Gemeinde dienst oder dass auch du die Bibel liest. Das reicht nicht aus. Ich habe nichts gegen den Gottesdienst oder den Dienst in der Gemeinde oder das Bibellesen. Die sind alle wunderbar, aber die Sachen, die wir tun, reichen nicht aus, obwohl alles gut ist. Die reichen nicht aus. Du musst diese Frage für dich selbst antworten. Für wen haltest du Jesus? Und in dieser Weise brauchen wir theologische Klarheit. Wir können nicht sagen, für wen haltest du Jesus? Wir dürfen nicht antworten, naja, er war ein guter Lehrer. Wir können nicht sagen, naja, er war ein guter Mann. Die Antworten reichen auch nicht aus. Um das Evangelium oder um Christus anzunehmen, müssen wir ihn kennenlernen, richtig kennenlernen, wie wir in Römerbrief 10, 8 bis 13 lesen. Kennt ihr diese Bibelstelle ziemlich gut? Naja, lasst uns Römerbrief 8 aufschlagen. Oder ich meine Römerbrief 10, Abvers 8. Römer 10, Abvers 8. Hier ist einen Blick auf diese theologische Klarheit, wenn es um Jesus geht, die wir unbedingt im Leben brauchen. Römerbrief 10, Abvers 8 lesen wir, sondern was sagt die? Das Wort ist dir nah, in deinem Mund und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Hier in Römerbrief 10 haben wir theologische Klarheit, die jeder Mensch braucht. Nicht nur, dass Jesus ja einen von den Propheten war. Nicht nur, dass er vielleicht Johannes ähnlich war. Nicht nur, dass er Elia ähnlich war. Wir müssen zu diesem Punkt kommen. Alle Menschen müssen zu diesem Punkt kommen, wo diese theologische Wahrheit so klar und deutlich ist, dass sie bekennen mit dem Mund, dass Jesus Herr ist und dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Und dann lesen wir hier in Vers 9, so wirst du gerettet. Und dann lesen wir in Vers 10, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerettet zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden, denn die Schrift spricht, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen, alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Diese theologische Wahrheit oder diese theologische Klarheit braucht jeden Mensch. Theologische Klarheit ist nicht nur hilfreich für Ungläubigen, die das Evangelium hören müssen und zum Glauben kommen müssen. Theologische Klarheit, besonders wenn es um Jesus geht, ist uns auch sehr hilfreich. Das hat Paulus geschrieben in Kolosser 2, Verse 6 und 7. Nicht nur für Ungläubigen, ich möchte nicht sagen, okay, es gibt in dieser Welt theologische Verwirrung, wir brauchen theologische Wahrheit, besonders wenn es um Christus geht, wir sollen diese Frage hören und annehmen oder wahrnehmen, dass diese Frage für mich ist. Für wen halte ich Jesus? Für wen halte ich Jesus? Ich habe gedacht, grammatisch, ist das richtig? Was denke ich über Jesus? Habe ich Jesus richtig kennengelernt? Wir haben den Inhalt hier. Ich muss erkennen, dass Jesus der Herr ist. Ich muss an ihn glauben. Aber das ist, diese Klarheit ist nicht nur hilfreich, oder damit wir errettet sind, aber auch für unser Leben heute. Kolosser 3, Verse 6 und 7, Paulus hat geschrieben, wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, in Christus, in Jesus, gewurzelt und aufgebaut in ihm, gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, und seid darin überfließend mit Danksagung. Diese theologische Klarheit, die wir von der Schrift brauchen, als wir versuchen, laut Sprüche 4, als wir versuchen, die Bibel zu verstehen, als wir versuchen, nach Weisheit zu jagen, nach der Weisheit, der Wahrheit zu jagen, als wir diese Weisheit bekommen, dann können wir auch gewurzelt sein in Jesus. Dann werden wir so eine Verbindung mit ihm haben, was bestimmt zu unserem Vorteil ist, wenn wir erkennen, dass es theologische Verwirrungen gibt, dann werden wir nicht von Jesus driften, wenn ich so ein englisches Wort nutzen kann, dann werden wir nicht von Jesus abgehen oder weggehen, sondern werden wir nahe zu Jesus bleiben. Das hat Paulus auch geschrieben an Timotheus. Ich verstehe so viele Bibelverse heute Morgen, aber es gibt so viel zu sagen. 2. Timotheus 1,13. In 2. Timotheus 1,13 haben wir Paulus und Timotheus natürlich als sein Jünger. Und Paulus hat ihm geschrieben, halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Wir kommen immer wieder zurück zu Jesus. Diese theologische Klarheit über Jesus, die auch wir als Gläubigen brauchen, als Jesus-Nachfolger, wir brauchen diese theologische Klarheit. Zweite, und ich sage theologische, ich meine einfach, dass wir die Bibel gut verstehen und Gott kennen. 2. Timotheus 1,13, halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Theologische Klarheit ist nicht nur allgemein nötig oder wir würden nicht sagen, oh ja, es ist manchmal hilfreich, theologische Klarheit zu haben. Wir sagen, wenn wir die Schrift lehren, wir brauchen theologische Klarheit. Wir müssen verstehen, wer ist Jesus? Was hat er gesagt in dieser Offenbarung, die wir haben? Was hat Jesus gesagt? Was hat er getan? Und wir müssen ihn kennenlernen. Du musst wissen, was für eine Bedeutung Jesus in deinem Leben hat. Nicht nur allgemein im Leben des Nächsten. Und nicht nur hier am Sonntag, sondern in deinem Alltag, bei der Arbeit, in der Familie, in deinem Herzen. Was für Gefühle, was für Emotionen du hast, auch in deinem Schmerzen und deinem Leid. Für wen haltest du Jesus? Es gibt noch einen Satz am Ende unseres Texts heute und wir müssen Vers anschauen und besprechen in Markus 8, Vers 30. Nachdem Jesus diese Frage gestellt hat, für wen haltet ihr mich? Nachdem er diese Frage gestellt hat und nachdem Petrus so gut geantwortet hat, du bist der Christus, wir haben diesen Satz von Jesus. Er gebot ihnen ernstlich, dass sie niemand von ihnen sagen sollten. Es ist nicht das erste Mal, dass wir etwas oder sowas in Markus Evangelium gesehen haben. Und wenn wir die Bibel nicht im Kontext lesen, dann vielleicht kämpfen wir mit dieser Idee. Und wir denken, hat Nick nicht Matthäus 18 oder Matthäus 28, Verse 18 bis 20 schon gelesen in der Predigt? Möchte Gott nicht, dass wir das Evangelium verkündigen? Hat nicht auch gesagt, dass wenn wir die Wahrheit bekommen, dass wir die Wahrheit weitergeben müssen? Ja, das haben wir gesagt. Nun, warum hat Jesus hier gesagt, dass sie über ihn nicht reden sollen? Warum hat Jesus zu diesem Punkt in der Geschichte, seid ihr noch wach? Manchmal Englisch kommt raus, um zu prüfen, dass wir immer noch dabei sind. Warum zu diesem Punkt in der Geschichte hat Jesus gesagt, bitte nicht über diese wunderbare, diese große Wahrheit reden. Nicht, hat er gesagt. Warum? In diesem Text kann ich nichts sagen. Markus hat für uns den Grund nicht aufgeschrieben. Das wäre vielleicht gut und einfach. Es gibt einige Ideen, die aber ziemlich gut sind. Hier sehen wir zu diesem Punkt in der Geschichte, dass auch in Markus Evangelium, diese Bibelstelle ist ein Wendepunkt für uns. Alles, was wir in Markus Evangelium lesen, von Kapitel 1, Vers 1, führt uns zu diesem Punkt, wo Petrus gesagt hat, du bist der Christus. Und nun in Markus Evangelium sehen wir, dass Jesus einfach das Kreuz sieht und er geht dahin. Es kann sein, dass Jesus den Jüngern gesagt hat, redet nicht über diesen Punkt, nicht in diesem Moment, weil es nötig war, einfach nach Jerusalem zu gehen und das Kreuz zu erreichen. Es kann sein. Es kann sein. In Lukas Evangelium, Lukas 9,51, Lukas hat es sehr gut ausgedrückt, Lukas 9,51 lesen wir, es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllten und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete, um dorthin zu reisen. Und das sehen wir in den nächsten Geschichten bis zum Ende, Markus Evangelium, das werden wir sehen. Jesus geht einfach zum Kreuz von hier an aus. Es kann sein, dass er zu einem Punkt gekommen ist, wo er gesagt hat, hey, es kann sein, wie wir auch in Markus Evangelium gesehen haben, es kann sein, dass viele versuchen werden, einfach Jesus zu König zu machen oder als König einzusetzen, obwohl die Zeit nicht um war. Es könnte auch sagen, dass Jesus mit Absicht gesagt hat, hey, warte mal, weil es gibt noch eine wichtige Wahrheit, die Menschen kennenlernen müssen oder Menschen verstehen müssen, wenn wir über Jesus als Christus reden. Und diese Wahrheit ist, dass der Christus, der Messias, muss sterben. Und das werden wir in der nächsten Bibelstelle sehen. Bei unserem Text heute, wir haben zwei Erwartungen bezüglich einer maßgeblichen Frage genannt, um uns zu ermutigen, richtig mit dieser wichtigsten Frage umzugehen. Zuerst haben wir gesagt, hey, du sollst theologische Verwirrung erwarten. Es wird so passieren in dieser Welt. Und zweitens, wir müssen erwarten, dass theologische Klarheit, besonders wenn es um Jesus geht, super nötig ist. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, du bist uns sehr gnädig, Herr. Du hast uns das Wort gegeben. Herr, wir haben, wie wir früher gesagt haben, mindestens in meiner Bibel hier 1322 Seiten, die wir lesen können, um dich anzuschauen, um Wahrheit zu suchen und auch die Wahrheit zu sehen. Aber Herr, wie wir auch gesagt haben, wir verstehen, dass es uns schwer ist, manchmal die Bibel zu verstehen. Herr, wir möchten demütig bleiben, aber Herr, wir möchten nicht träge sein. Wir möchten hart daran arbeiten, dass wir dich besser kennenlernen. Und Herr, wir beten, dass du auch dich einfach offenbarst, indem wir das Wort verstehen können, indem wir die Bibel verstehen können. Herr, wir freuen uns so sehr, dass du uns hilfst, das Ziel zu erreichen. Amen.